Gott zu lieben. Ihr könnt euch erinnern, 5. Mose 6, Vers 4, folgende. Höre Israel, der Herr dein Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dein Wort soll auf deinem Herzen sein und danach sinngemäß auf deinem Kopf, auf deiner Hand, auf deinen Türpfosten, also überall. Ja, was ich tue, was ich denke, was ich sehe, das soll bestimmt sein vom Wort Gottes. Und danach heißt es, und schärfe es deinen Kindern ein, ja, das heißt also auswendig lernen. Ja, wir sehen also dort sozusagen eine direkte Verknüpfung von der Liebe zu Gott mit dem Wort Gottes. Es gibt keine Liebe zu Gott ohne das Wort Gottes. Wegen dem, auch wenn meine Worte in euch bleiben, es geht nicht einfach, dass wir Praktiker sind. Die Erfindung von Theoretikern und Praktikern ist eine griechische Erfindung, die ist dem hebräischen Denken total fern. Es gibt hier keine Theoretiker und Praktiker, es gibt erst die Doktrin. Das sehen wir auch zum Beispiel, Römer 1 bis 11 ist nur Doktrin. Und danach kommt die Praxis, Römer 12 bis Ende. Ja, und das Gleiche sehen wir auch in anderen Briefen. Also wir sehen immer, dass erst einmal das Fundament gelegt wird im Wort Gottes, in der Auslegung des Wortes Gottes. Und danach sehen wir die Praxis. Und so wollen wir es heute auch machen. Und es gibt zwei Sachen. Wir haben gesagt, eben Wort Gottes lesen. Und ich will wirklich jeden motivieren. Es gibt wirklich einen speziellen Segen auf dem täglichen Lesen der Bibel. Es gibt so viele Bibelstellen, die sich aufs tägliche Lesen beziehen. Und wenn ihr das einmal gehabt habt, also man kommt nicht mehr davon los. Sagen wir es mal so. Und das heißt, ich werde einerseits mit euch Hesekiel 18 lesen. Und ich will euch aber auch befähigen, nebst dem, dass ich das für euch versuche auszulegen, ich will euch befähigen, dass ihr auch selber so einen Text angehen könnt. Das heißt, ich werde euch ein bisschen auch mitnehmen auf den Weg, wie man einen solchen Text angeht. Und deshalb müsst ihr es ein bisschen aushalten mit mir. Vielleicht wird es nicht ganz kurz, die Predigt, aber mir ist wichtig, dass ihr zwei Dinge lernt. Erstens, was steht dort drin? Aber das wäre wie vorgekaut. Ja, der Sinn, eine Schafherde auf die Weide zu führen, ist nicht, dass der Hirte für die Schafe frisst. Die Schafe. Ja, ich will euch auf die Weide führen, damit ihr selber dann daheim auch fressen könnt und verdauen könnt. Ja, und der Verdauungsprozess, wer jemals zugeschaut hat bei diesen süßen Viechern, geht ja relativ lang. Ja, und das ist genauso hier. Ja, wir sollen es wiederkäuen, das Wort Gottes. Genau. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr dafür ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, wenn er nicht auf den Bergen Opferfleisch isst, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt und sich nicht seiner Frau naht während ihrer Unreinheit, wenn er niemand bedrückt, seinem Schuldner das Pfand zurückgibt, nichts raubt, sondern dem Hungrigen sein Brot gibt und den Entblößten bekleidet. Wenn er nicht auf Wucher leiht und keinen Wucherzins nimmt, wenn er seine Hand vom Unrecht fernhält und jedermann der Wahrheit gemäß zu seinem Recht kommen lässt, wenn er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie gewissenhaft befolgt. Ein solcher ist gerecht, er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Wenn aber einer, dieser einer, einen gewalttätigen Sohn säugt, der Blut vergießt oder, ach, irgendetwas von dem allen tut, was jener nicht getan hat, wenn er sogar auf den Bergen Opferfleisch ist, die Frau seines Nächsten befleckt, den Armen und Bedürftigen bedrückt, Raub begeht, das Pfand nicht zurückgibt, seine Augen zu den Götzen erhebt und Greuel verübt. Wenn er auf Wucher leiht, Wucherzins nimmt, soll er dann leben? Er soll gewiss nicht leben. Er hat alle diese Greuel getan, darum soll er unbedingt sterben. Sein Blut sei auf ihm. Und siehe, wenn er wiederum einen Sohn zeugt, der alle Sünden seines Vaters sieht, die dieser vollbracht hat, ja, wenn er sie sieht, aber solche nicht tut, nicht auf den Bergen Opferfleisch isst, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt, niemand bedrückt, niemand pfändet, nicht Raub begeht, sondern den Hungrigen sein Brot gibt und den Entblößten bekleidet, seine Hand nicht an den Armen legt, weder Wucher noch Zins nimmt, meine Rechtsbestimmungen befolgt und in meinen Satzungen wandelt, er soll nicht sterben um der Missetat seines Vaters willen, sondern er soll gewiss leben. Sein Vater aber, der Gewalttat verübt, sein Bruder beraubt und getan hat, was nicht gut ist unter seinem Volk, siehe, der soll sterben wegen seiner Missetat. Ihr aber sagt, warum soll der Sohn die Missetat des Vaters nicht mittragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt hat? Er hat meine Satzungen bewahrt und befolgt. Er soll gewisslich leben. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Auf dem Gerechten sei seine Gerechtigkeit und auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Schon mal ziemlich viele Worte und manchmal tut es gut, kurz zusammenzufassen. Ja, wir sehen also hier zwei einfache Fälle. Also erst sagt Hesekiel sozusagen, es gibt eine Volksweisheit. Ja, die Eltern essen saure Trauben, ja, und die machen hier schlechte Zähne. Ja, und den Kindern sind aber die Zähne schlecht geworden. Das wird nicht so sein. Und er beschreibt es zwei Fälle. Der eine, der gerecht ist, der soll leben. Der andere, der ungerecht ist, der soll nicht leben. Das ist jetzt mal eine sehr einfache Zusammenfassung. Wir kommen später auf die Details. Und jetzt kommen die etwas komplizierteren Fälle. Nämlich, was ist mit dem, der vielleicht gerecht wird oder mit dem, der ungerecht wird? Das ist ein bisschen diffiziler. Also, zweiter Teil. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, ja, und umkehren, ihr erinnert euch vielleicht, umkehren, das Buße tun, das gleiche Wort. Ja. Also umkehren heißt, also ich laufe in die falsche Richtung und dann drehe ich mich um und laufe in die Richtung des Kreuzes zum Beispiel. Ja. Das ist umkehren. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. An all seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt, auch da wieder das gleiche Wort umdrehen, und lebt. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt, wieder das gleiche Wort, also man kann auch falsche Buße tun und sozusagen die falsche Richtung wieder loslaufen, und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben? Nein, sondern es soll alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden, wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Dennoch sagt ihr, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Heute würde man sagen, nicht fair. Ja. So hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Weg sollte nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tun, so soll er sterben, deswegen um seiner Missetat willen, die er begangen hat, muss er sterben. Wenn aber der Gottlose sich abwendet von seiner Gottlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er seine Seele am Leben erhalten. Weil er es eingesehen hat und umgekehrt ist von seinen Übertretungen, die er verübt hat, soll er gewiss leben und nicht sterben. Aber das Haus Israel spricht, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Sollen meine Wege nicht richtig sein, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Darum will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten. Ihr vom Haus Israel, spricht Gott, der Herr, kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen. So wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Besser welche Stolperstein. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Und oberflächlich betrachtet, sage ich mal, ist es ein sehr einfacher Text, aber er hat zwei, drei problematische Stellen. Und das Wichtige ist jetzt einfach mal hier, nicht einfach diesen problematischen Stellen auszuweichen. Ja? Sepp hat im Gebet die Bergpredigt erwähnt und ich gebe das mal als Beispiel hier. Die Bergpredigt ist voll mit problematischen Bibelstellen. Und es gibt dann so verschiedene Arten, das wegzuerklären. Dass man sagt, okay, das war halt Jesus. Ja, oder, okay, die Bergpredigt gilt halt nur für die geistige Elite. Also die Bergpredigt gilt nicht für dich und mich, aber ich sag mal so, ab Stufe Pfarrer und ab Bischof und Papst und so weiter, da gilt die Bergpredigt, sonst gilt sie nicht. Oder die Bergpredigt soll man nicht ganz so ernst nehmen. Es ist einfach, Bier hat ein bisschen übertrieben. Ja? Und so weiter. Es gibt viele Arten, das wegzuerklären. Aber die Bergpredigt steht nun mal einfach da. Und sie hat immer gestört und sie wird immer stören. Ihr werdet sie nicht erklären können, aber sie steht da wie ein Riesenfels, an dem ihr irgendwie vorbeikommen müsst oder den ihr irgendwie anschauen müsst. Und der Fels heißt Jesus. Das ist sein Wort. Und Jesus ist majestätisch und wir können ihn nicht weg erklären. Die Bergpredigt funktioniert nur wegen Jesus und nur mit Jesus. Und dasselbe gilt für das Wort Gottes hier auch. Wir gehen es also einfach mal ein bisschen zurück und fangen wieder an. Und das Erste, was wir sehen, ist eine Art von Werkgerechtigkeit. Ja, wir sehen dort, dass offensichtlich Gott sagt, wer das und das tut, soll sterben. Oder wer das und das tut, soll leben. Ja, und da müssen wir aufpassen. Gott ändert seine Meinung nicht. Auslegungsgrundsatz Nummer 1. Ich sehe je länger, je mehr keinen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Gott ändert seine Meinung nicht. Und wir denken zum Teil, es besser wissen zu müssen. Also wir sagen, ja, das ist Werkgerechtigkeit, aber wir wissen es besser, weil seit Luther wissen wir, dass das nur aus Glauben geht. Und dann sage ich, nicht so schnell, nicht so schnell. Schaut genau das Neue Testament an, schaut euch die Evangelien an und ihr werdet genau das gleiche Evangelium finden, was hier steht. Es ist kein bisschen anders, weil Gott seine Meinung nicht ändert. Gott ist nicht wie die Schatten, die irgendwo da sind. Ja? Und ich werde dann die Sachen durchgehen. Fangen wir erstmal an mit die Seele, die sündigt, soll sterben. Warum Seele? Ja, der Körper stirbt immer, ganz einfach. Ja, aber die Seele kann leben oder sie kann sterben. Und was sagt Jesus? Wir sollen keine Angst haben vor denjenigen, die uns umbringen können. Wir sollen aber sehr wohl Angst haben vor denjenigen, der nicht nur den Körper umbringen kann, sondern auch noch die Seele umbringen kann. Ja? Das ist der zweite Tod, der beschrieben ist in der Bibel. Und es gibt kaum ein Buch, wo mehr von der Hölle geredet wird, als zum Beispiel das Matthäusevangelium. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, als Christen sollte man nicht von der Hölle reden, sage ich, der christlichste Christ war Jesus selber und der hat sehr viel von der Hölle geredet. Und deshalb genau weil es so grausam ist, genau weil es so gefährlich ist, sündig zu leben, deshalb hat Gott Mose geschickt, hat die Propheten geschickt und die sollen uns das Ganze darlegen. Jetzt seht ihr da eine Auswahl von Sünden, die der Gerechte nicht begeht. Ja? Also er übt Recht und Gerechtigkeit, ist mal gut, dass er tut das Positive. Er ist nicht so einfach so, dass er nicht das Negative nicht tut, sondern er übt das Positive. Und danach, wenn er nicht auf dem Bergen Opferfleisch isst, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel erhebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt und sich nicht seiner Frau naht während ihrer Unreinheit. Unreinheit ist übrigens die Zeit, wo die Frau blutet, also wenn sie ihre Tage hat oder wenn sie ihr Wochenbett hat. Wenn er niemand bedrückt, seinem Schuldner das Pfand zurückgibt, nichts raubt, sondern dem Hungrigen sein Brot gibt und den Entblößten bekleidet. Wenn er nicht auf Wucher leiht und keinen Wucherzins nimmt, wenn er seine Hand vom Unrecht fernhält und jedermann der Wahrheit gemäß zu seinem Recht kommen lässt. Wenn er meine Satzungen wandelt, meine Rechtsbestimmung bewahrt und sie gewissenhaft befolgt. Okay. Was für Arten von Sünden spricht dort Hesekiel an? Das ist ein sehr spezifischer Sündenkatalog. Sind das leichte oder schwere Sünden hier? Schwer. Ja? Wie ist es mit auf Wucherzins leihen? Leichte oder schwere Sünde? Schwere Sünde. Wie schwer? Ja, genau, tödlich. Wo steht das? Es gibt zwei oder drei Sündenkataloge im Alten Testament. Der eine steht in 3. Mose 18, Levitikus 18. Und dort steht, und das ist jetzt ganz wichtig, tut nicht so, wie die Leute getan haben in Ägypten und in Kanaan, in dem Land, das vor euch, die Leute, die vor euch sind, und das Land wird sie ausspeien. Das heißt, Gott sagt im Endeffekt, die Sünden, die die Kanaaniter gemacht haben, und das sind genau die ersten Sünden, die ihr da gehört habt, also eben sich der Frau des Nachbarn nähern, der eigenen Frau nähern, dann irgendwelche Götter auf den Höhen anbeten und so weiter und so fort. Das sind Grausamkeiten, sagt Gott, das sind Scheußlichkeiten. Ja? Greuel wird das übersetzt. Greuel, das ist ein spezifisches Wort, das kann man wirklich als Toevah heißt im Hebräischen. Es ist eigentlich, klingt schon wie bäh und ist es auch bäh. Also wirklich, ja, es ist wirklich scheußlich. Ja? Das sind Grässlichkeiten, das ist etwas, von dem man sich abwendet. Ja? Das soll man nicht tun. Und zwar bedroht Gott dann das Volk Israel und sagt, wer das tut, den wird das Land ausspeien. Also es ist nichts Leichtes hier. Das andere, was wir aber auch wissen, ist, diese Sünden waren Mainstream. Sie waren die Lieblingssünden der Bevölkerung damals. Woher wissen wir das? Wir wissen das zum Beispiel aus dem Propheten Jeremia, der ein Zeitgenosse von Hesekiel war. Wir wissen das auch von Hesekiel 22 zum Beispiel, wo er die Sünden ein bisschen ausführlicher beschreibt. Hier geht es eher um eine Art Evangelium, also was passiert, wenn ich mich abwende. Es gibt aber ein Kapitel, was sehr sich ausführlich mit den Sünden befasst, das ist Kapitel 22. Einiges steht auch im Kapitel 23. Da kann man das nachlesen. Also wir sehen hier, wir haben einen Katalog der Lieblingssünden des Volkes. Es war sozusagen akzeptabel, was sie gemacht haben. Es waren also akzeptable, tödliche Sünden. Ja? Und jetzt denken wir heute nach, was sind bei uns heute akzeptable, tödliche Sünden? Ehebruch, ja? Was jetzt gerade in Fastnacht passiert. Ja? Und danach laufen die Leute zum Arzt und brauchen die sogenannte Pille danach, was ein Euphemismus ist für eine Abtreibung. Ja? Man bringt Menschenleben um, um reich zu werden. Ja, weil so ein Kind ist ja lästig, also wird man es los. Gibt es ein kleines Problem damit? Gott formt nämlich die Seele des Menschen im Mutterleib. Jeder wird geformt auf seine Art. Und zum Glück ist das so, weil die Gesellschaft muss funktionieren. Man stellt dir vor, es wären alle wie ich. Ja? Wäre grausam, ja? Wären alle Ingenieure. Ja? Es braucht ein paar so Leute wie mich, aber nicht alle, bitte nicht alle. Ja? Es braucht ein paar andere, es braucht ein paar Bäcker, es braucht ein paar Krankenschwestern, es braucht ein paar Handwerker, es braucht ein paar Feuerwehrleute, es braucht ein paar egal was. Und jeder macht das doch irgendwie gern, was er macht. Und das hat Gott in das Herz reingelegt. Gott formt den Charakter in der Gebärmutter. Und wir können da nicht sehr viel dran ändern. Und zum Glück macht Gott das so. Dann haben wir eine Gesellschaft, die funktioniert. Jedes Kind, das wir abtreiben, ist ein Charakter, den Gott geformt hat, den wir nicht entstehen lassen. Ja, und dann müssen wir plötzlich Leute importieren, die aber dann nicht den Charakter haben. Und dann wundern wir uns, dass Dinge passieren. Ja? Es gibt eben etwas. Gott sagt, wer Blut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Wenn das nicht passiert, dann wird das Land schreien. Und auch da, Gott hat seine Meinung nicht geändert. Wir werden sagen, ja, aber dann, ihr predigt ja immer gegen Abtreibung. Ja, warum? Weil es eine tödliche, akzeptable Sünde ist. Ihr akzeptiert das. Und wer außer uns soll gegen Abtreibung predigen? Macht das ein Philosoph, ein Ethiker? Woher soll das kommen? Unsere Ethik ist eine offenbarte Ethik, wie auch damals. Und die anderen haben andere Offenbarungen gehabt und deshalb waren andere Dinge akzeptabel. Aber Gott sagt, die Sachen, die akzeptabel sind, nämlich einfach freier Sex, das war damals auch schon sehr beliebt, und danach die Kinder halt dem Moloch opfern oder dem Chemosh oder wie die alle geheißen haben, diese scheußlichen Gottheiten, das war nicht akzeptabel für Gott, für die anderen schon. Und damals hat das Land Israel auch geschrien. Und es heißt, das Blut ist geflossen in allen Straßen von Jerusalem, das Blut der Gerechten. Das waren einerseits Leute, die man zu Unrecht abgeurteilt hat, aber auch ganz viele Kinder, die man geopfert hat, als eine Art der Geburtenkontrolle. Was dort auch war, ist, dass die Leute auf diesen Höhen geopfert haben. Und das können wir jetzt nicht verstehen. Ja, was heißt auf den Bergen Opferfleisch essen? Warum mussten die auf den Bergen Opferfleisch essen? Was ist daran so speziell? Die Gottesdienste der Heiden waren hochgradig emotionell. Und dagegen war der Gottesdienst in Israel hochgradig trocken. Ja, ein Sündopfer, wie spielt sie das ab? Weiß das jemand von euch? Wie geht ein Sündopfer? Da kommt jemand mit einem Bullen zum Beispiel, also je nachdem, welche Sünde es war, stellen wir vor, wir bringen das zum Bullen. Da kommt das mit dem Bullen, führt den Bullen her, läuft dahin. Hier ist der Altar vielleicht, da kommt der Priester. Beide, der Priester und der Sünder, legen die Hand auf den Bullen. Danach zückt einer ein Messer, es geht sehr schnell, ein kleiner Schnitt, der Bulle ist tot, danach wird der Bulle zerlegt. Danach geht ein Teil, je nachdem, was los ist, wird dann eben verbrannt, der andere Teil wird draußen verbrannt und so weiter. Es wird kein einziges Wort gesagt. Kein Wort. Es ist vollkommen still. Es ist also nicht wie wir heute, die ein magisches Gebet wollen. Ja, ich habe so gesündigt, ich brauche jetzt einen Seelsorger, weil ohne Seelsorger schaffe ich das nicht. Nein, das ist hingegangen, das Opfertier ist gestorben und die Sünde, heißt es, lapidar auf Hebräisch, ve kiper, und zugedeckt. Zack. Sehr, sehr einfach. Dasselbe gilt für den Opfertod Jesu für uns. Und zugedeckt. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und tschüss, kann man auch sagen. Fertig, aus, basta. Da brauche ich kein vollmächtiges Gebet, es ist fertig. Ja? Dort waren das Sachen, wo man repetiert hat. Man hat sich in Trance gesungen. Man hat weiter repetiert. Und dann haben die Leute irgendwelche Sachen gemacht. Und die einen haben dann dafür gesorgt, weil die Götter nicht geantwortet haben, dass Blut gespritzt ist und so weiter und so fort. Also alles sehr, sehr emotionell. Und dann hat man natürlich auch auf diesen Höhen, hat es dann Prostitution gegeben, also Frauen haben sich da angebiedert und so weiter und so fort. Das war also sehr, sehr, sag mal, es war Sex, es war Emotionen, alles, was das Volk wollte. Und deshalb war es Mainstream. Ja? Das ist die Frage, wie weit es bei uns entfernt. Alles, was das Volk will, ist heute wieder Sex. Es ist Mainstream und danach gibt es Kinder. Also, wir können und dürfen und sollen Gegenkultur sein. Wir sollen eben genau nicht die Sachen machen, die Mainstream sind. Wir sollen nicht die Dinge machen, die akzeptabel, aber sündig sind. Ja, andere Dinge sind akzeptabel und nicht sündig. Also Fleiß ist zum Beispiel bei uns hier akzeptabel, aber auch nicht sündig. Also sollen wir das sein. Ja, die Bibel belohnt nicht den Faulen, das wissen wir auch. Ja, aber andere Dinge halt bitte nicht. Das ist also Teil 1 hier. Und jetzt gibt es im Vers 19 die Frage, wenn ihr aber sagt, warum soll der Sohn die Missetat des Vaters nicht mittragen? Ja, also die Leute haben ihre eigene Frömmigkeit. Und sie fragen Gott, ja, warum willst du es so sein, dass wenn ich gerecht bin, ja, dass dann das Unrecht meines Vaters nicht auf mir ist? Ja, das ist eine typische Frage, die man sich stellen muss, wenn man zum Beispiel in einem Volk lebt, das sehr schlimme Dinge getan hat. Ja. Warum sollen die jungen Deutschen, wenn sie umgekehrt sind, wohlgemerkt, die Sünden der Eltern mittragen? Warum sollen die jungen Schweizer, wenn sie umgekehrt sind, die Sünden der Eltern mittragen? Ja, es gab auch viele Sünden hier. Ich denke an Verdingkinder und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Aber soll jetzt das junge Volk fürs alte Volk leiden, wenn es umkehrt? Ja, ein fernes Gefühl will sagen, ja, die Eltern waren halt böse und die haben sich dann ungerechtfertigt bereichert und so weiter und jetzt soll alles dann rückgängig gemacht werden. Aber Gott sagt, nein, das ist nicht so. Und eben der Fairness-Gedanke, der ist immer ein bisschen tricky, der ist schwierig. Und wir sollten nicht unsere Frömmigkeit Gott aufstülpen, sondern Gottes Frömmigkeit soll gelten. Also wir sollten nicht mit unserer Frömmigkeit die Bibel lesen, zum Beispiel. Jetzt haben wir, wie gesagt, die schwierigeren Fälle, ab Vers 21. Wenn der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und ich fiel mir daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Das ist reines Evangelium. Also hier sagt Gott etwas und wegen dem wird es auch dreimal sinngemäß wiederholt und aus drei Richtungen. Wenn jemand umkehrt, dann passiert etwas. Also sozusagen die Richtung, die ich gehe, die entscheidet über Leben und Tod. Nicht, wo ich bin. Wie gesagt, einer, der ungerecht ist, der ist erstmal im ganz falschen Ort. Aber wenn er sich erstmal umdreht, ist schon mal die Richtung, die stimmt. Und dann heißt es, alle Übertretungen, die er gemacht hat, sollen ihm nicht mehr angerechnet werden. Und das ist reines Evangelium. Das heißt, Gott sagt sozusagen, schwamm drüber. Gott sagt, guck mal, du kannst sogar Morde begangen haben. Ja, das sind all die ganzen Sachen, die wir vorgehabt haben. Alles Dinge, die zum Exil führen oder zum Ausspeien aus dem Land. Du kannst es gemacht haben, aber ich will nicht mehr dran denken. Und Gott sagt dann auch, soll ich etwa gefallen haben am Tod des Gottlosen? Ja, was wir sehen hier nicht, auch ähnlich im Alten Testament, den Gott, der gerne straft. Also die mehr, dass im Neuen Testament Gott der Liebe da ist, im Alten Testament der Gott, der straft, könnt ihr euch gerade abschminken. Im Alten Testament sagt Gott ganz klar, ich will nicht, ich habe keine Freude am Tod des Gottlosen. Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach den Gräueln handelt und so weiter, dann soll er eben auch sterben, wegen der Sünde, die er getan hat. Und auch da wieder die Frage, Moment mal, ich habe doch mal gehört, wenn ich erlöst bin, kann ich machen, was ich will, ich bleibe erlöst. Nein, nicht in dem Neuen Testament, was ich kenne. Da gibt es einen Refebräerbrief, da gibt es ein Kapitel 6 und ein Kapitel 10. Das gilt als besonders schwierige Stelle, aber nur, weil wir ein so komisches Evangelium gehört haben. Wenn wir eigentlich das Evangelium hier gehört hätten, wäre es total einfach. Es gibt viele andere Stellen, ja, und Jesus sagt selber auch, wenn jemand da am Weinstock ist und er bringt keine Frucht, ja, dann wird es abgeschnitten und wird ins Feuer geworfen. Also Jesus warnt ganz, ganz klar, und das steht übrigens auch in dem Kapitel, was an dem Vers ist. Ich meine, wir haben uns da unseren Rosinenvers rausgesucht, ja, aber das Kapitel geht ein bisschen länger. Und da stehen auch andere Dinge drin. Und da steht unter anderem auch der Fall drin, was passiert, wenn jemand zu Jesus kommt und danach nicht danach handelt. Da ist es wie eine Weinrebe, die keine Frucht bringt. Und sorry, die wird ins Feuer geworfen. Ja. Und dann sagen die wieder, ja, der Weg des Herrn ist nicht richtig. So hört doch vom Haus Israel und so weiter. Gott sagt hier, entgegen euren Fairness-Gedanken ist es so, dass der sich abwendet, dem wird die Sünde nicht mehr zum Fall gereichen, heißt in der Schlachtübersetzung hier, ich würde sagen, zum Stolperstein. Gibt, glaube ich, andere Übersetzungen, die es auch haben. Es geht eigentlich darum, dass ich sozusagen, ich laufe hier in die falsche Richtung und jetzt drehe ich mich um in die richtige Richtung. Dann habe ich doch alle Sünden, die ich begangen habe, sind doch auf dem Weg wie Stolpersteine. Ja, und es ist so, dass jemand, der umkehrt, der wird ständig mit seinem Unrecht konfrontiert, das er begangen hat. Und Gott sagt, nein, das sind keine Stolpersteine mehr für dich. Ja, wir wissen, wer die Sünde tut, ist der Sündeknecht. Aber wenn wir uns umdrehen, sind wir eben nicht mehr der Sündeknecht. Das ist Evangelium, das ist reines Evangelium. Die Sünde hat die Kraft verloren, der Tod hat seine Kraft verloren. Wenn ich hingegen in die richtige Richtung gehe und danach sage, ach nee, doch nicht, und mich umdrehe, da ist im Hebräerbrief, da ist dann nur noch zitterndes Erwarten aufs Versagen. Ja, also tut das nicht. Das ist eine von den Sachen, wo man sagt, don't try this at home. Macht das nicht daheim. Ja, ihr spielt mit dem Feuer. Also irgendwo denkt man, kann von Gott abfallen und man wird dir zurückholt, sage ich, ach, vielleicht klappt es noch, wenn Gott gnädig ist, aber eigentlich nicht. Und weil die Warnung so ernsthaft ist, deshalb haben wir die Gemeinde. Ja, wir sollen uns bei der Stange halten. Wir sollen uns gegenseitig ermahnen und ermahnen meine ich auch wirklich ermahnen, weil es heißt, ja, ermutigen, ja, schön ermutigen. Aber wenn einer wirklich in die Irre geht, dann muss man auch mal ein deutliches Wort reden. Wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir nicht ein deutliches Wort reden, wenn er in die Irre geht. Ja? Hesekiel 3. Ja? Wenn dein Nachbar in die Irre geht und du warnst ihn nicht, dann kommt sein Blut auf dich. Er wird zwar trotzdem sterben, weil er hat einfach Blödsinn gemacht, aber sein Blut wird auch auf dir sein. Da wird übrigens auch wieder der Pentateuch zitiert. Ja, also das Gesetz von Mose. Ja. Wenn wir Arme unterdrücken, ja, 2. Mose 22, Vers 21 bis 24, ja, wenn wir jemanden, der arm ist, Kredit geben mit Zinsen, was man nicht machen soll. Kredit mit Zinsen gibt es für Autos, das ist kein Problem. Luxusgüter, da darf man Kredit mit Zinsen haben, da sagt die Bibel nie was dagegen. Aber wenn der Arme etwas braucht, dann gibst du garantiert nicht Kredit mit Zinsen, weil sonst was passiert, Gott sagt, das Schwert wird gegen euch kommen. Wer Waise und Witwen unterdrückt, ja, sie ausnutzt, dann sagt Gott, mein Schwert wird gegen dich kommen, du wirst sterben und deine Frau wird eine Witwe und deine Kinder werden Waise. Ja? Und wer das nicht glaubt, dass im Neuen Testament das so gilt, schaut euch den Korintherbrief an, wo es heißt, wer das Abendmahl nimmt und den Leib des Herrn missachtet. Und da geht es genau um solche Dinge, dass die Reichen sich irgendwo hingesetzt haben, sich vollgeschlemmt haben und die Armen wurden ausgesperrt. Das ist Unterdrückung der Armen. Ja, und da sagt Paulus, wegen dem sind viele unter euch entschlafen, also gestorben. Das Schwert Gottes kommt auch im Neuen Testament gegen solche, die die Armen unterdrücken. Also es ist wirklich eine gewisse Ernsthaftigkeit auch hier. Aber mir ist wichtig, das Evangelium ist nur deshalb Evangelium, weil wir wissen, wie ernsthaft es ist, wenn man nicht das Evangelium befolgt. Und auch da, uns wird immer vorgeworfen, ja, ihr macht ein Problem und ihr löst es dann. Nein, ich mache kein Problem. Das Problem ist schon da und jeder, der es sieht, sieht das Problem. Aber Gott will euch helfen, die Probleme zu lösen. Und deshalb heißt es, werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab, Vers 31, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Wie in aller Welt soll das geschehen? Das ist so eine der Sachen, die mir erstmal querstecken geblieben sind. Wie in aller Welt soll ich mir selber einen neuen Geist und ein neues Herz schaffen? Da ist einfach so, das Gesamtzeugnis der Bibel stimmt. Wenn ich einen Vers aus dem Zusammenhang reiße, wird es nicht stimmen. Hier geht es eigentlich eher darum, dass hier ein Mechanismus gezeigt wird. Ich schmeiße weg und durchs Wegschmeißen der Sünde schaffe ich mir ein neues Herz. Das heißt, Gott schafft das Herz in mir. Gott sieht das Wegschmeißen und es läuft so, dass Gott das Wegschmeißen sieht und danach ein neues Herz schafft. Die ausführlichere Version sehen wir im Bußpsalm von David, Psalm 51, wo er sagt, ich habe es erst verschwiegen, Dann hast du mir die Knochen vergangen und das heißt begangen und sagt eben, schaffe Gott in mir ein neues Herz, gib mir ein reines Herz, gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und so weiter. Ja? Also, das ist hier dieses, man schafft sich das. Aber wir schmeißen erst die Sünden weg. Wenn ich die Sünden wegschmeiße, werde ich was dabei fühlen. Ich fühle ungefähr genauso viel, wie wenn ich jetzt so laufe, nach so laufe. Das kann extrem trocken sein. Es ist oft so, dass wenn Leute Gott geglaubt haben, Abraham hieß es, hat Gott geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Er ist in einem Land gewesen, sehr kultiviert, ja, und läuft in eine Richtung los, wo das arme Land arm ist. Ja, geht vom reichen Babylon in ein total armes, anderes Land. Das Erste, was er dort erlebt, ist eine Hungersnot. Also er fühlt nichts, nada. Das ist ganz wichtig. Wir haben manchmal eine Bekehrung und oft haben wir danach eine Durststrecke. Wir haben auch etwas, wo wir Buße tun. Wir denken, jetzt werden wir gerade erfüllt und wir reden in Zungen und sonst irgendwas. Ist schön, wenn das passiert. Aber normalerweise, das Christenleben ist einfach laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Und man spürt sehr wenig dabei. Christentum ist nicht eine mystische Religion. Sucht nicht das mystische Erlebnis. Es gibt es ab und zu mal und es gibt Leute, die solche Erlebnisse machen, aber das ist nicht das Ziel. Das ist eine Beigabe. Wir haben ja vorher geredet von Liebe, wir sollen Gott lieben. Und klar, die Liebessprache Gottes ist auch, dass wir mal etwas erleben. Ja? Aber genauso wenig wie die Ehe nur aus Sex besteht, sondern auch aus vollkommen lapidaren Dingen. Genauso ist es so, dass unser Laufen mit Gott auch aus lapidaren Dingen besteht, die wir einfach mal tun müssen. Und ich will euch ermutigen, die Dinge, die wir einfach mal tun müssen, die tägliche Bibellese, das Laufen in Werken Gottes, das eben auch mal dem Armen was geben, ohne dass jemand was erfährt. Dass wenn ihr seht, okay, da hat jemand ein bisschen Not, dann gibt man was und man gibt es entweder auf Kredit oder man gibt es einfach fond perdu, wie auch immer, je nachdem, wie die Person gestellt ist. Ja, Kredit ist einfach eine würdige Art, mal etwas auch zu geben. Ja, sagt man, okay, und wenn es nicht zurückzahlen kann, ist es auch gut. Ja. Also gibt es den Personen die Würde, wenigstens was zurückzugeben. Aber ja, nicht auf Zinsen. Und lieber sagen, du, guck mal, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann lass bleiben. Ja. Das ist auch wichtig. Zusammenhalt in der Gemeinde ist wichtig. Und dass wir eben auch anders sein dürfen, anders sein sollen und zu dem stehen. Ohne Scham. Ja, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich bin anders, weil Gott mich anders gemacht hat. Es kann euch stören, weil ich komme jetzt plötzlich heiliger rüber, als ihr seid. Tut mir leid, ihr könnt euch darüber beklagen, dass ich eben nicht die Ehe breche und ihr dann nicht mit mir eine Sache macht. Tut mir leid, ich kann da nicht mitmachen. Ja? Trocken, unspektakulär, aber sehr schön. Ja? Und wie gesagt, alles drüber. Ist eine Dreingabe, ist wunderschön und ich erlebe sehr viel mit Gott, bitte versteht mich richtig, aber es ist eine Dreingabe. Ja, es ist nicht Voraussetzung. Hier sehen wir das nicht, wir sehen es auch sonst nicht. Also Umkehr als einfacher Prozess und dazu will ich euch ermutigen, mit Gott zu laufen, auf seinen Wegen zu laufen, andere auf diesem Weg zu begleiten, das Wort Gottes zu lesen und wie wir es hier sehen, auch Stellen, die schräg sind, halt Parallelstellen nachzuschauen, wo steht was. Und zu gucken, was ist damit gemeint. Und danach plötzlich ist so ein Text eigentlich relativ verständlich. In der Hinsicht eine gesegnete Woche. Macht's gut, Gott befohlen.